Herzlich willkommen zu unserer Gesprächsreihe mit dem Titel 5 Kriterien für gute Bildungsangebote gegen Hass im Netz. Heute begrüße ich im Studio Lara Niederberger. Sie ist eine von drei KollegInnen aus dem Team Anti-Anti oder wir sind Anti-Anti.org von Mediale Pfade. Hallo Lara.
Hallo Christine.
Lara, du bist politische Medienbildnerin im Projekt Anti-Anti. Magst du dich kurz vorstellen, deine Arbeit im Projekt oder auch den Verein?
Ja, gerne. Genau, ich arbeite seit Anfang 23 als Projektkoordinatorin im Projekt Anti-Anti. Wir sind ein Projekt, das zur Online-Radikalisierung arbeitet, seit 2018, gefördert vom Berliner Senat. Und wir arbeiten seit Beginn an der Schnittstelle von Medienpädagogik und politischer Bildung. Das heißt, diese beiden Säulen werden von Anfang an zusammengedacht, weil wir eben eine politische Bildung ohne Medienbildung heutzutage keinen Sinn mehr macht, weil gerade der mediale Raum, Social Media eben ein zentraler Ort sind für politische Meinungsbildung von unserer Zielgruppe jungen Menschen. Und unsere konkrete Arbeit sieht so aus, dass wir einerseits Workshops mit Jugendlichen anbieten, im schulischen als auch außerschulischen Bereich, aber darüber hinaus auch MultiplikatorInnen-Fortbildungen, das heißt mit Lehrkräften, mit SozialarbeiterInnen, mit pädagogischen Fachkräften unsere Inhalte und Methoden vorstellen.
Vielleicht erzählst du noch mal etwas genauer, was gibt es da für Materialien und Methoden? Also um welche Methodik geht es schwerpunktmäßig?
Also vielleicht noch vorneweg, also viele unserer Methoden sind eben auf unserer Webseite als OERs, Open Educational Resources, zu finden. Und da haben wir einerseits konkrete Methoden, die wir eben mit Jugendlichen einsetzen. Das sind analoge Methoden wie, ein klassisches Standogramm, wo sich Jugendliche eben im Raum positionieren zu ihrer Mediennutzung oder zu ihrer Einstellung zu bestimmten von unseren Schwerpunktthemen. Die vielleicht nochmal genannt, die habe ich eben unterschlagen. Wir arbeiten schwerpunktmäßig zu den Themen Rechtsextremismus, Antisemitismus und Islamismus und auch deren Überschneidung, phänomenübergreifend. Genau, und wir haben feste Workshops entwickelt dieses Jahr und das sind 6 Stück, die auf unserer Webseite zu finden sind. Und als OER haben wir Methoden ebenfalls dort veröffentlicht, die in unseren Workshops von uns durchgeführt werden und die eben auch für andere MultiplikatorInnen zur Verfügung stehen. Genau. Und das sind einerseits Lerneinheiten und eben auch Methoden und darüber hinaus auch Dossiers, die nochmal den Hintergrund für die Methoden.
Ja, total spannend und viel. Das klingt nach sehr viel auf der Webseite. Wir sind antianti.org, habe ich gesehen. Alles als OER, Open Educational Resources, hattest du gesagt. Also das heißt unter einer offenen Lizenz. Mhm. Da kommen wir gleich noch zu. Aber zunächst noch mal inhaltlich zur Nachnutzbarkeit generell von Materialien zu Projekten, die sich gegen Hass und Hetze im Netz einsetzen oder zur Online-Radikalisierung, wie in eurem Fall. Die Schnelllebigkeit tagesaktueller Debatten oder auch so sprunghafte Verbreitung von Hass und Hetze in digitalen Räumen ist ja eine große Herausforderung für die Nachnutzbarkeit und auch für die Skalierbarkeit solcher Projekte. Wie geht ihr da bei Anti-Anti mit um? Also könnt ihr auch selbst eure Konzepte thematisch nachjustieren? Also wenn man jetzt an tagesaktuelle Ereignisse denkt, also wie Nahostkonflikt oder so etwas. Oder ist eure Methodik unabhängig von konkreten Themen? Müsst ihr da oft ran oder kann man da einfach ran und nochmal was verändern?
Ich würde sagen, beides. Also wir sind in einem stetigen Prozess, unsere Methoden weiterzuentwickeln, anzupassen und auch neue zu konzipieren. Und das gesellschaftliche Geschehen und auch gerade technologische Entwicklung, also welche App ist gerade in bei Jugendlichen, das ist natürlich was, wo wir immer mit dranbleiben müssen. Und wie du sagst, das Geschehen ist super dynamisch und das heißt auch, wir müssen da dynamisch in unserer Arbeit sein. Und trotzdem haben wir auch bestimmte Methoden, die unabhängig davon sind und auch Methoden, die einen, sag ich mal, Grundgerüst sind, aber sich inhaltlich beliebig füllen lassen. Also wo wir verschiedene Phänomene quasi mithilfe dieser Methode bearbeiten können. Genau, ich würde sagen, es ist beides. Trotzdem sind wir gerade, auch wenn wir uns eben so konkrete Beispiele anschauen, stetig auch auf TikTok und Instagram unterwegs und gucken, was passiert da, sind auch dankbar auf Ressourcen von zum Beispiel der Amadeo-Antonio-Stiftung zurückgreifen zu können, die regelmäßig ein Newsletter zum Beispiel rausgibt, was sind gerade die neuesten Trends zum Thema Desinformation auf TikTok. Das wir nutzen dann wiederum, um uns für unsere pädagogischen Methoden darin umzusetzen. Ja.
Also laufende Beobachtung der Diskurse und Entwicklung, auch tagespolitischer Art und der Szene im Grunde auch ein Stück weit. Vielleicht ganz spannend, wie hilft dann der Aufbau eurer Materialien als Open Educational Resource, also dass die Materialien ja von vornherein so konzipiert sind unter einer offenen Lizenz, einer Creative Commons Lizenz, Namensnennung 4.0 ist das bei euch. Also urheberrechtlich geschützt, aber eben ausdrücklich zur Nachnutzung und Bearbeitung gekennzeichnet. Man muss nichts kaufen bei euch sozusagen, ne, und verletzt keine Urheberrechte, wenn man Anti-Anti-Methoden verwendet. Vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, warum macht ihr das so? Warum eigentlich ja auch diese sehr hohen Standards von OER, die Anti-Anti in seiner Materialsammlung da fährt?
Ja, als Teil von Mediale Pfade, einem Verein, der sich gerade diesen Grundsatz Public Money, Public Good und freie Bildung sehr auf die Fahne geschrieben hat, auch als Teil des Bündnisses Freie Bildung, ist es natürlich auch von Anfang an bei Anti-Anti eine große Priorität gewesen, alles, was entwickelt wird, auch öffentlich zur Verfügung zu stellen, weil wir sind eben auch ein Projekt, was mit öffentlichen Geldern finanziert wurde. Und uns ist dann halt auch sehr wichtig, dass unser Output, und das sind letztendlich auch die konkreten Methoden, auch quasi dem Gemeinwohl zur Verfügung gestellt wird. Und gerade bei dem Thema, es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, sich gegen Hass im Netz und auch in unserer Gesellschaft einzusetzen, ist es uns halt super wichtig, dass auch andere diese Methoden, Lerneinheiten nutzen können in ihrer Arbeit und da eben auch nicht eingeschränkt sind von irgendwie einer Lizenz. Genau, also die Lizenz, mit der wir arbeiten, ermöglicht es zum Beispiel auch unseren Honorarkräften nochmal unabhängig von der Arbeit, die sie für uns machen, unsere Methoden zu nutzen. Und ja, das ist uns halt sehr wichtig, weil man halt so den größtmöglichsten Multiplikationseffekt auch einfach erreicht. Und ja, das gerade bei dem Thema eben besonders wichtig ist.
Ja, total gut. Also im Grunde auch so ein Call for Action, also eine Aufforderung, hier nutzt unsere Konzepte, geht damit raus, macht Durchführung, bringt es in die Breite, bringt Bildung in die Breite gegen Hass im Netz oder gegen Online-Radikalisierung in ganz verschiedenen Themenfeldern. Das hattest du ja schon gesagt. Total gut.
Ja, ich spüre da auch, also wenn ich in Fortbildung bin, ist es immer eine ganz große Begeisterung und auch teilweise noch Ungläubigkeit von MultiplikatorInnen, dass alles, was wir da vorstellen, in so einem Methodenlabor, alles nutzbar ist, frei. Also es ist immer so eine totale Dankbarkeit einerseits von gerade Lehrkräften, SozialarbeiterInnen, dass sie das quasi in ihrem Alltag nutzen können. Und ja, auch oft mal noch eine Überraschung so. Ja. Und oftmals melden sie sich dann eben oft auch später, Monate danach noch, ich habe eure Fortbildung besucht und würde jetzt total gern diese Lerneinheit nutzen. Also wir merken einfach, dass es auch sehr, ja, sehr viel angenommen wird.
Ja, total gut. Also da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Das ist noch nicht sehr verbreitet in der Bildungslandschaft allgemein. Also egal, wo man hinschaut, nach meiner Wahrnehmung, ob schulisch oder außerschulisch, Open Educational Resources oder freie Bildung oder eine Kultur des Teilens, was eigentlich total schade ist, ne? Weil Bildung ist ja eigentlich was gute Bildung sollte in die Breite gehen. Und ich glaube, bei diesem Thema sich Hate Speech und Radikalisierung und Rassismus im Netz sich entgegenzustellen, das ist ja im Grunde fast schon ein gesellschaftlicher Auftrag, ne? Oder das Ja, total gut. Vielleicht noch mal genauer gefragt jetzt zur Aufbereitung der Materialien. In unserer Orientierungshilfe, dem Kompass gegen Hass im Netz, also Kompass für gelingende politische Medienbildung, stellen wir auch den Aspekt eines ansprechenden Informationsdesigns hervor, also für gute Orientierung oder auch Durchsuchbarkeit und Filterbarkeit, so nach verschiedenen unterschiedlichen Indikatoren heraus. Vielleicht kannst du das unseren HörerInnen nochmal beschreiben. Wie löst ihr das bei Anti-Anti ein? Wie muss man sich das vorstellen? So habt ihr da so PDFs oder eine Webseite?
Also auf unserer Webseite, wo unsere öffentlich OERs veröffentlicht sind, da haben wir auch eine Suchmaske und da können die Suchenden einen Filter einstellen, die einerseits nach den thematischen Schwerpunkten und andererseits auch noch nach Kategorie wie Dauer, Arbeitsweise, Art der Methode, Zielgruppe, um so eben möglichst zielgerecht das zu finden, wonach sie suchen. Genau. Außerdem gibt es auch nochmal ein Glossar, was so wichtige Grundbegriffe in dem Phänomenbereich erklärt. Das wird auch stetig aktualisiert. Da sind wir aktuell auch wieder dran. 24 werden da auch wieder neue Begriffe erscheinen, die eben auch aufgrund dieser Dynamik von Social Media erst entstanden sind. Genau. Das ist so, wie wir versuchen, dass es möglichst ansprechend und strukturiert aufbereitet ist. Genau. Es ist nicht als PDF. Es ist Teil der Webseite und es ist auch alles downloadbar. Und es gibt weiterführende Links, genau.
Ja, im Grunde ja auch total gut, dass es nicht in PDFs gefangen ist, also auch wieder in einem Format, was jetzt nicht, man sagt ja auch so, ja, nicht Plain Text, also nicht rein maschinenlesbar ist oder Plain Text-Version ist, sondern man kann es wirklich für sich gut rausziehen und gut umbauen, ohne da jetzt so große PDF-Hacks machen zu müssen. Das finde ich immer ganz wichtig bei OER, auch persönlich. Genau, und die Filterbarkeit nach dem Bildungssetting auch, ne? Nach Dauer hattest du gesagt und Zielgruppen, also dass man so ein bisschen genauer gucken kann für meine Lerngruppe, was kann ich denn da gut machen? Ja, vielen Dank für den Einblick. Gerade bei polarisierten politischen Debatten oder Verschwörungserzählungen, wie sie Bildungsangebote gegen Hass im Netz häufig zum Gegenstand haben, gibt es ja auch oft die Sorge vor missbräuchlicher Vereinnahmung. Also einerseits, wenn ich jetzt selber ein Bildungsangebot mache, ne, dass dann ja die radikalisierte Szene irgendwie vielleicht mich ins Visier nimmt, so als Person vielleicht. Dieses Argument taucht auch immer mal wieder auf oder die Sorge, ja eben nicht als OER zu veröffentlichen oder eben die Sorge, dass das Material auch missbräuchlich verunglimpft wird durch diese OER-Lizenz oder die Freigabe. Ein freieres Copyright, was man dann da drunter setzt. Also habt ihr diese Sorge auch oder habt ihr da schon mal Erfahrungen gemacht? Ist sowas schon mal passiert? Also, oder würdest du sagen, dass das generell gar nicht relevant ist?
Also bisher haben wir noch keine Erfahrung gemacht, beziehungsweise wenn, dann haben wir es noch nicht mitbekommen, dass unsere Methoden irgendwie benutzt wurden. Ich glaube allerdings, dass Personen mit einer politischen, antidemokratischen Agenda sich nicht von irgendeinem Copyright aufhalten lassen, wenn sie denn was nutzen wollen. Das sehen wir ja auch gerade, wie eben Fake News produziert werden. Da wird nicht darauf geachtet, woher kommt die Quelle und darf ich die irgendwie nutzen oder nicht, sondern so eine antidemokratische Propaganda oder auch Fake News, ja, werden eben so oder so produziert. Das sehen wir ja gerade sehr auf Social Media. Deswegen glaube ich, lassen sich diese Menschen oder auch Gruppen nicht davon aufhalten, was das Copyright von einer bestimmten Quelle sagt.
Genau. Und du würdest also sagen, dass Gute überwiegt, also eine offene Lizenz und freie Bildung, das ist es wert sozusagen, um in die Breite zu gehen und Konzepte wie Anti-Anti bekannter zu machen.
Ja, würde ich auf jeden Fall sagen.
Gut, kommen wir zur letzten Frage. Wie wichtig ist Offenheit politischer Medienbildung ganz allgemein? Also wie ist deine Meinung vielleicht auch zu freier, offener Bildung oder mit dem Blick auf gesellschaftliche Wirkung auch? Glaubst du, dass sich dadurch Dinge verändern lassen? Also wenn du jetzt auch nochmal denkst, dass mehr Projekte und KollegInnen und andere Bildungsakteure auch auf OER setzen würden, wie schätzt du das ein oder was ist dein Blick darauf?
Also so ganz allgemein, ich finde es sehr wichtig, weil für mich bedeutet demokratische Bildung auch ein demokratischer Zugang und demokratisches Verfügungstellen von Bildungsressourcen, weil eben nur so eine großmögliche Wirkungsmacht möglich ist und auch ein Multiplikationseffekt. Und so ganz konkret aus meiner Erfahrung in der Arbeit mit MultiplikatorInnen merke ich einfach, dass ein ganz, ganz großer Bedarf da ist. Also diese Dankbarkeit davon, wenn wir den Teilnehmenden in Fortbildung sagen, ja, ihr könnt alles nutzen, dann ist es so, die ist einfach sehr groß. Die Leute sind immer total hinterher, sich diese ganzen Methoden mitzunehmen. Und weil es einfach im Alltag von Lehrkräften oder SozialarbeiterInnen sich selber irgendwelche Dinge auszudenken nicht möglich ist. Und wenn wir dann diese Arbeit eben tagtäglich machen, mit unseren Methoden dazu beitragen, dass sie eben dann auch in die Schulen, in die Jugendfreizeiteinrichtungen gebracht werden, dann ist es ja eigentlich genau das, was wir erreichen wollen.
Mhm. Also, dazu gebt ihr natürlich mit einem sicheren Ausweis mit Creative Commons Lizenzen dann ja eben auch einen sicheren Urheberrechtsrahmen, ne? Dass man eben nicht gegen das Urheberrecht verstößt, wenn man die Dinge nimmt. Also das ist ja auch gerade für selbstständige BildnerInnen auch total relevant, ne? Weil sie ja im Grunde da auch kommerziell mitarbeiten. Ja, voll gut. Skalierung in die Breite bringen, mehr Menschen gewinnen, gute Bildungsangebote gegen Hass im Netz nach vorne zu denken. Das macht ihr mit wirklich einer hervorragend aufbereiteten Sammlung von Materialien nach hohen OER-Standards. Gibt es noch was du ergänzen möchtest? Vielleicht auch nochmal, gibt es Erfahrungen, wo ein Material, eine Methode nochmal eine Reise genommen hat oder so? Hat schon mal jemand Materialien weiterentwickelt?
Das weiß ich nicht, aber ich freue mich natürlich immer, wenn ich da eine E-Mail von einer Lehrerin aus Freiburg bekomme, die regelmäßig irgendein Quiz von uns benutzt und mir mitteilt, wie dankbar sie dafür ist, dass sie das in ihrem Unterricht einsetzen kann. Also sowas kriegen wir ja gar nicht mit, aber wenn dann mal, wenn man es dann mitbekommt, dann merkt man einfach, da scheinen viele auch irgendwie zu nutzen. Und wir werden auch im Jahr 24 neue Methoden, die wir jetzt 23 entwickelt haben, aufbereiten als OER und ergänzen. Also unser Entwicklungsprozess auf der Webseite mit unseren OER geht auf jeden Fall weiter. Gerade zu TikTok wird es neue Dinge geben und auch Antifeminismus wird noch mehr in den Mittelpunkt rücken.
Total spannend. Also Offenheit in alle Richtungen und auch irgendwie eine offenere Kommunikations- und Feedback-Kultur, ne, die sich dadurch vielleicht auch anschieben lässt innerhalb, unter den BildnerInnen untereinander. So. Ja, total schön. Vielen Dank, Lara, für deine Zeit und das Interview heute zu Anti-Anti.
Ja, dir auch. Vielen Dank.